Okay, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, am Ende des Lobpreises, ich war zu Tränen gerührt. Mal wieder, ich bin so dankbar. Lass uns noch ganz kurz gemeinsam beten, dass das Wort gesegnet wird. Es ist so viel, was Gott uns mitteilen möchte von seiner Liebe. Ich weiß, wir werden es heute gar nicht schaffen. Aber ganz kurz nochmal stille werden und sagen, Vater, bitte rede du. Vater, bitte offenbare aus der Schrift Wahrheit, die uns wirklich freisetzt. Danke, Jeshua. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Halleluja. Ich lese mal aus 1. Johannesbrief, Kapitel 4, zwei Verse als Einstieg, Vers 9 und 10. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Darin besteht die Agape-Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und in Vers 19 heißt es dann, wir lieben, das ruft der Johannes quasi aus, begeistert, wir lieben, wir dürfen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich habe letzte Woche angefangen, über das Thema, müssen Christen die Gebote halten, zu sprechen. Und ich merke, dass hier ein geistiger Kampf wirklich im Gange ist in unserem Land und weltweit. Und es ist ein Kampf zwischen Gebote oder Liebe. Es ist ein Kampf, der wirklich um Leben und Tod geht. Und dieser Kampf ist so krass wichtig, dass Paulus an die Galater schreibt und sagt, Leute, es gibt kein anderes Evangelium. Wer hat euch bezaubert? Und sagt, das Evangelium, die gute Nachricht, die ich euch gebracht habe, die ist so wichtig, selbst wenn ein Engel käme und euch noch was anderes sagt, er sei verflucht. Paulus wird da richtig ernst. Und dann kommt Galater 5, Vers 1 und sagt, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Und vorhin, als ich hier saß und wir haben ihn angebetet, da wurde mir so klar, als wir gesungen haben, ich singe dir ein Liebeslied. Ich sag mal, ich habe einen guten Freund, der hat mal auch bei uns eine Zeit lang gewohnt, beide Arme fett tätowiert, war 8,5 Jahre im Gefängnis, die meiste Zeit in Hamburg, hat in St. Pauli als Türsteher auch gearbeitet in Hamburg. Unser Freund Markus, vielleicht schaut er sogar zu, dem war dieser Song gewidmet. Und ich weiß, Markus und eins, wir haben eins gemeinsam. Gott hat uns total überrascht mit seiner Liebe. Ich war zwar nicht im Gefängnis gesessen, ich habe nie in einem Knast gesessen, aber als ich Jesus das erste Mal erlebt habe, da wollte ich von Jesus nichts wissen. Christen fand ich dämlich. Die Bibel fand ich das langweiligste Buch der Welt. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich war, sag ich mal, als Psychologiestudent eingeschrieben und so ein kiffender Jazzmusiker in Neukölln hatte ich eine Wohnung. Und dann kommt Jesus und überschüttet mich mit seiner Liebe. Und er hat eine Botschaft. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist mein. Überschüttet mich von Kopf bis Fuß mit Liebe. Zu einem Zeitpunkt, da habe ich den Namen Gottes nicht geehrt. Da habe ich gelogen. Da habe ich meine Eltern nicht geehrt. Ich sage immer so, ich habe alle 10 Gebote gebrochen. Die waren mir völlig egal. Und Gott kommt und gießt seinen Heiligen Geist, den Ruach HaKodesh, über mir aus. Und von einem Moment zum anderen tut er das, was es in Hesekiel 36 er verheißen hat. Er sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Ich werde meinen Geist über euch ausgießen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde das steinerne Herz einfach aus euch rausnehmen und werde euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Und das ist für mich bis heute das größte Wunder. Ich habe nichts dafür getan. Gott überschüttet mich mit seiner Liebe. Hesekiel 36, 27, 26 und 27. Und diese Liebe ist so stark, ist so mächtig, dass er dich zu 180 Grad rumdrehen kann. Und diese Liebe ist bedingungslos, die kennt keine Grenzen, die schwemmt einfach alles weg. Wenn Jesus kommt, da ist ein Aussätziger und Jesus sagt einfach, sei rein. Bumm. Und Aussatz verschwindet. Ja? Da sind Ehebrecher, Sünder gekommen, Prostituierte und die haben gesagt, wow, die Power dieser Liebe ist so stark. Die haben sich zu ihm hingesetzt. Die haben nicht gesagt, oh, der ist so heilig. Jesus war anziehend auf die Sünder. Jesus war anziehend auf die Zöllner, auf die Sünder. Er war anziehend, weil dort eine Kraft ausging und da gingen Worte von ihm aus, wo die Sünder gemerkt haben, bei ihm gibt's Hoffnung. Bei den Religiösen gab es keine Hoffnung. Aber als Jesus gesprochen hat, haben die gemerkt, wow, da gibt es keine Verdammnis. Der verurteilt mich, der setzt mich frei. Das haben die gespürt. Amen. Für mich ist es eins der erstaunlichsten Wunder. Ich habe dann erst 6 Wochen später in einem Gespräch mit einem Freund, der hat Philosophie studiert, ich habe es schon öfter erzählt, da kam mir die Frage, wieso konnte Gott mich eigentlich lieben? Wieso? Ich bin rumgelaufen von diesem Erlebnis, wo ich von neuem geboren worden war. Der Heilige Geist kam auf mich, ich hatte nur eine Botschaft. Gott ist real und er liebt uns. Ich habe das allen Leuten erzählt. Gott ist real, meine Eltern, jeder musste das hören. Ey, es gibt Gott und er liebt uns, er liebt uns. Ich habe das allen erzählt, du. Wirklich? Ja, ich habe einige Freunde verloren, weil die haben gedacht... Aber meine Eltern, die haben es noch ertragen, aber die Botschaft ist richtig. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Ich habe ihn nicht geliebt. Ich habe ihn nicht geehrt. Ich habe ihn nicht dass du mir alles wert bist. Und ich weiß, wenn ein Mensch das begreift, maximal passiert, dass die Leute ein schlechtes Gewissen bekommen und sagen, oh, ich sollte mal öfter in die Kirche gehen. Oder sie sagen, ich sollte jetzt vielleicht versuchen, ein braver Christ zu sein.
Kannst du ein bisschen leise sein, Marcel?
Ja, aber es passiert hier drin nichts. Und an dem Tag, wo einer begreift, Jesus liebt mich ganz persönlich und er liebt mich so mächtig, so stark. An dem Tag passiert was, dass du sagst, und ich möchte ihn zurücklieben. Wenn das wirklich wahr ist, dann möchte ich mit ihm zusammen sein. Und ich glaube, diese Liebesbeziehung zwischen Gott und Menschen, das ist eigentlich das Ziel, das ist das höchste Ziel. Mir fehlen da die Worte, aber ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Hatte ich letztes Mal schon angefangen, Hosea Kapitel 2, ab Vers 21, da stellt Gott das zum Beispiel vor in Hosea Kapitel 2, ab Vers 21. Ich glaube, Ferras, du bist vielleicht sogar schneller als ich mit meiner Bibel, weil du es einfach nur eintippst. Ich muss den Hosea hier suchen, vor den kleinen Propheten, ich glaube hinter Daniel, ist schon da, siehst du? Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht und in Gnade und Erbarmen, ja in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Sagst du, naja, das ist ja kein so besonderes Wort, das ist ja eigentlich... Nichts Außergewöhnliches, klingt so ein bisschen fromm. Kannst du das Fenster dazu machen? Einfach hochklappen. Es geht hier bei dem Ganzen, was ich bringe, um das Zentrum. Es geht darum, zu klären, was hat Gott eigentlich vor Grundlegung der Welt im Sinn gehabt? Jesus wird genannt das Lamm Gottes, was vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Wieso hat Gott dieses ganze Ding eigentlich zugelassen, dass die Menschen aus dem Paradies rausgehen? Und es geht darum, dass jetzt Menschen auftreten und in diesen Tagen immer mehr, die sagen, guck mal, Gott hat ein Ziel. Er will, dass wir alles richtig machen. Ja? Das ist die Botschaft eigentlich. Wenn gesagt wird, alles was Gott möchte, ist, dass du alles richtig machst. Die Gebote hältst. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Bei dieser Geschichte hat Gott einem Propheten, dem Hosea, etwas gesagt, wo du sagst, ist doch Wahnsinn. Geht völlig gegen die Tora. gegen die Gebote, geht komplett dagegen, geht doch gar nicht. Das ist ein Mann Gottes. Jetzt haben wir hier Leute hierzulande, die sagen, ja, sowas würde der Heilige Geist nie tun. Ja, ganz genau. Sowas würde der Heilige Geist nie tun. Aber genau dieser Heilige Geist hat dieses Buch in die Bibel reingebracht. Und er sagte zu Hosea, musst du mal nachlesen, er sagte zu Hosea, geh hin und nimm eine Prostituierte zur Frau. Zu einem heiligen Mann. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du sagst, hast du eine Macke? Das ist doch nicht Gott. Du sagst, Satan, geh hinter mich. Das ist genau der gleiche Gott, der Petrus mit einer Vision begegnet und sagt, ich zeige dir Schweine, ich zeige dir kriechende Tiere, irgendwelche Krabben oder sonst was. Und dann sagt die Stimme, schlachte und iss. Ich habe gesagt, das ist doch Wahnsinn. Wenn der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs seine eigenen Gebote kennen würde, dann würde er doch sowas nicht sagen. Doch. Ja, die Leute sind schizophren, die sagen, ja, scheinbar kennt er seine Gebote nicht. Diese Verwirrung gibt es im Leib Jesu im Moment. Aber es ist eine Tatsache, und deswegen habe ich euch heute hier was mitgebracht. Ich bringe das schon mal ein. Ich habe zwei Verträge mitgebracht. Ich habe einen Sinai-Vertrag mitgebracht. Ich habe den mal ausformuliert. Wir sehen es nicht mehr in der Kamera, wo auch immer. Sinai-Vertrag ist gemacht, ein bisschen habe ich aus der Vorlage meiner Mietverträge genommen. Da hinten liegen zwei Dure, reicht die doch mal rum. Ihr könnt die ruhig, oder ihr guckt euch die nachher in Ruhe an. Guckt sie euch nachher an, sonst seid ihr abgelenkt. Sinai-Vertrag, Vertrag schließende zwischen Jahwe Elohim als Geschäftsführer von Himmel und Erde AG und dir als Bundespartner wohnhaft in, jetzt musst du deine Adresse eintragen, wird im beiderseitigen Einverständnis nachfolgender Vertrag geschlossen. Das ist der Sinai-Vertrag, ja? Vertragsinhalt. Der Bundespartner verspricht, den Geschäftsführer allein zu ehren, für ihn zu arbeiten und ihn allein anzubeten. Für die Gültigkeit des Vertrages muss der Bundespartner aber alle 613 Gebote und Satzungen des Geschäftsführers, siehe Paragraph 6 und Paragraph 7, halten. Der Geschäftsführer sagt im Gegenzug die Erfüllung aller Versprechen zu, die er seinem Knecht Abraham und dessen Nachkommen gemacht hat, insbesondere alle Segnungen laut 5. Mose 28, inklusive Gesundheit, Versorgung, Frieden und Fruchtbarkeit. Bedingung für den zugesagten Schutz und Segen ist allerdings, dass die Vertragspartner alle Vertragsbedingungen einhalten. Das ist die Bedingung. Laufzeit. Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem ersten Pfingstfest am Sinai, ca. 1250 vor Christus, und ist befristet. Steht hier drin. Es endet zu Pesach, also manche sagen Ostern, an dem Tag, als Jeschua gekreuzigt wurde und der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen wurde. Das war der alte Bund. Der war befristet. Vertragsbruch und Strafe, und dann wird es richtig interessant. Unter dem alten Bund heißt es, das lese ich euch noch ganz kurz, und das ganze Kleingedruckte, guckt mal hier, das ist Kleingedruckte, Kleingedruckte, Vorder- und Rückseite, das ist das Kleingedruckte, noch vier Seiten, sechs Seiten Kleingedrucktes, könnt ihr euch mal reinziehen, das sind die 613 Gebote, 613 Gebote, die du halten musst. Das waren die 613 Gebote, dann heißt es Vertragsbruch und Strafen. Die unter Paragraph 5 aufgezählten Verstöße müssen mit dem Tod durch Steinigen geahndet werden. Das sind Todsünden. Ich habe 9 gefunden. 9, nicht von der katholischen Kirche die Todsünden, sondern die aus dem Gesetz Mose. 9 Todsünden. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder ihn in seine Gewalt bringt, muss getötet werden. Wer seinen Vater oder Mutter flucht, muss getötet werden. Wer bei einem Tier liegt, muss getötet werden. Wer den Schabbat bricht, muss getötet werden. Du sollst den Söhnen Israel sagen, jedermann von den Söhnen Israel und von den Fremden, die in Israels Fremde wohnen, der eins von seinen Kindern dem Moloch gibt, muss getötet werden. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Der Name des Herrn gelästert, muss getötet werden. Das war ich. Das war ich auch. Und neuntens, Alles Gebannte, das an Menschen mit dem Bann belegt wird, darf nicht ausgelöst werden. Es muss getötet werden. Das ist nur Paragraph 5, die Todsünden. Dann gibt es schwere Sünden, bei denen sagt Gott nicht, es muss getötet werden. Er sagt nur, der muss ausgerottet werden aus dem Volk. Klingt nett, ne? Ausgerottet aus dem Volk habe ich ungefähr 22 Stellen gefunden. Und dann gibt es noch eine Bedingung, die unter 2. Mose 21 und 3. Mose 24 aufgezählten Verstöße werden nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn oder durch Geldbuße geahndet. Das gibt es auch noch. Und viertens, die unter 3. Mose 4 bis 5 und 4. Mose 15 aufgezählten versehentlichen Verstöße können durch die eben dort genannten Opferbestimmung wieder gut gemacht werden. Die Opfer, die man bringen konnte, waren nicht für die Todsünden, waren nicht für die schweren Sünden, waren auch nicht für die Geldbußen und Auge um Auge und Zahnsünden, sondern nur für die versehentlichen Sünden. Wenn du dich aus Versehen unrein gemacht hast, dann konntest du Opfer bringen. Ganz viele Christen sind überhaupt gar nicht informiert, was dieser Bund eigentlich war. 613 Gebote. 613 Gebote. Opferbestimmung, ein Gebot war zum Beispiel die Beschneidung. Wer nicht beschnitten ist, muss getötet werden. Ausgerottet werden aus seinem Volk, nicht getötet werden. Genau, das war eine der schweren Sünden. Nur ausgerottet, nicht getötet. Ja, das frage ich mich auch. Wo ist da der Unterschied? Das ist der erste Gebot. Ein Unbeschnittener, aber der nicht beschnitten wird in seiner Familie, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Ja. Das sind die Gebote. Und jetzt möchte ich folgendes einfache Bild geben. Dies ist der Vertrag vom Sinai, das ist der Sinai-Vertrag. Und Gott hat gesagt, muss ich einmal vormachen,
an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde, hat Gott diesen hier gemacht. Und er hat gesagt, dieser Vertrag, der geht nicht mehr. Er hat gesagt, nein, dieser Vertrag ist ab jetzt beendet. Jesus hat in der Nacht vorher sein Blut als Kelch symbolisch genommen und gesagt, dies ist mein Blut des Bundes, des neuen Bundes. Mein Blut des neuen Bundes. Und er hat gesagt, dieses Blut wird für euch vergossen und ab jetzt ist ein neuer Vertrag. Und deshalb hat Gott den Vorhang zerrissen, von oben bis unten. Er hat gesagt, dieses ganze Thema, Tempel, Opfer, Heiligtum ist vorbei.
Und jeder wird mit mir übereinstimmen, wir können die Opfergesetze und sollen sie nicht mehr erfüllen. Wir sollen jetzt nicht mehr hingehen und zu Pessach ein Passahlamm schlachten. Amen. Wir sollen diese Dinge nicht mehr erfüllen. Ich komme jetzt nochmal zurück zu Hosea kurz, weil ich wusste, es ist viel und ich will, dass Ferraz auch noch sein Zeugnis bringen kann, weil ich mich schon darauf freue. Das ist nur ein Beispiel, wie Gott immer wieder seinem Volk zeigt, hey, ich bin nicht so gesetzlich, wie ihr denkt. Warum ist er nicht so gesetzlich? Weil es ihm nie um die Gebote selber ging, sondern um den Inhalt. Das heißt, es ging, ein Bild hatte ich gebracht, quasi darum, seinem Volk das Fahrradfahren beizubringen und die Gebote waren nur die Stützräder. Ja? Und er sagte, ich möchte, dass ihr lernt, Fahrrad zu fahren, aber die Stützräder, um die ging es nie. Die sind dazu da, dass die eines Tages abgemacht werden. Worum ging es denn eigentlich? Es ging um die Liebesbeziehung. Es ging um die Liebesbeziehung zwischen Mensch und Gott. Es ging darum, dass wir leidenschaftliche Liebhaber Gottes sind. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber wenn wir jetzt alles machen dürfen und alles ist erlaubt und wir die Gebote nicht mehr haben, dann gibt es ja Remi-Demi in der Gemeinde. Dann sagt der eine, ich mache dies und der andere macht jenes und alles ist erlaubt. Und Paulus sagt, hey, aber alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Er sagt doch, ihr werdet die Freiheit in Christus doch nicht gebrauchen als Anlass für das Fleisch. Ihr werdet doch jetzt nicht hingehen und Ehebruch begehen. Nein, natürlich nicht. Ich stelle mir das am besten so vor, dass ich sage, guck mal, wenn ich liebe meine Frau, wir haben einen Bund und wir haben uns auch lieb. Wir haben uns wirklich lieb. Und ich kann heute hier stehen und sagen, nie ein einziges Mal, natürlich ist es Gottes Gnade, aber das hat er als Zeichen gewirkt, nie ein einziges Mal seit unserer Hochzeit hatte ich den Wunsch, auch nur eine Sekunde mit einer anderen Frau verheiratet zu sein oder mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen. Nie. Warum? Weil ich sie liebe. Ist das logisch? Jetzt stellt euch mal vor, ich liebe sie wirklich und jetzt sitze ich irgendwo in der Kneipe, da werde ich doch nicht schlecht über meine Frau reden. Ich meine, ich sitze ja nicht irgendwo in der Kneipe, das mache ich viel zu selten, aber egal wo. Wenn jemand anders schlecht über meine Frau redet, werde ich sofort sagen, hey, du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich kenne sie. Ich werde nichts tun, was ihr wehtut, nicht absichtlich, versehentlich manchmal schon. Das kommt noch vor. Das kommt beim Papa im Himmel auch manchmal vor. Aber absichtlich doch nicht. Oder habe ich das schon mal gemacht? Nicht wirklich. Das kam dir vielleicht mal so vor. Das ist in meiner Ehe manchmal so, ne? Da kommt es einem so vor, also das muss er doch jetzt absichtlich gemacht haben. Aber versteh dir, wenn du sagst, ich will dich lieben, in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet, und du meinst das ernst, und dein Herz bleibt offen, und du hast dich wirklich lieb, und diese Beziehung, wenn die Beziehung nicht kaputt geht, sondern besteht, dann wirst du nichts tun, was dem anderen schadet. Und der Herr sagt, wenn du begreifst, wie sehr ich dich liebe, dann wirst du doch nicht mehr davonlaufen. Und diese ganze Hosea-Geschichte, dort zeigt Gott exemplarisch, wie er das macht. Er sagt seinem Propheten Hosea, geh, nimm eine Prostituierte zur Frau. Er sagt, brich mal die Tora, vergiss mal die ganzen Gesetze, ich möchte dir hier was beibringen. Heirate mal eine Prostituierte. Und der Prophet sagt, ich mache mich hier komplett zum Löffel. Und Gott sagt, ist egal, ich möchte der Welt etwas zeigen. Und dann ist er ihr treu und sagt, hey, du hast zu essen, du hast zu trinken, du hast Kleidung. Und dann passiert Folgendes, dass die Frau nochmal davonläuft. Ja? Und dass Hosea sie nochmal aufsammelt und wieder zu sich nach Hause bringt. Ja? Gott, lest das mal, ist jetzt bei mir auch schon eine Weile. Aber dann bringt er mit dieser Geschichte, sagt er, so wie Hosea diese Frau geliebt hat, genauso will ich mich mit euch verloben. Das ist die Botschaft bei dem Vers. Ihr seid zwar wie Prostituierte, ihr seid untreu, aber ich bin treu. Und weil ich treu bin, möchte ich euch einfach meine Liebe schenken. Ihr habt es gar nicht verdient, dass ich euch heirate. Habt ihr nicht verdient? Habt ihr nicht verdient? Haben wir nicht verdient? Und dann läuft die Frau das erste Mal weg, weil sie noch nicht begriffen hat. Und das ist der Punkt. Wenn du vom Vaterhaus wegläufst, dann doch nur deshalb, weil du nicht begriffen hast, wie gut es der Vater mit dir meint. Guck mal, dieser Vers, wie funktioniert die Beziehung mit Gott? Im Lukas 15 sagt der Vater dann zum älteren Sohn, der kommt nach Hause und der beschwert sich. Der hat nicht wirklich begriffen, muss so Vers 24, 25 sein. Könnt ihr aufmachen, da wird draußen geklingelt. Jemand müsste beim Klingeln aufmachen. Ist da keiner da, der hört? Virginia versucht reinzukommen. In Lukas 15, der ältere Sohn sagt dann, hey, Gott, wie ungerecht, Vater, wie ungerecht. Ich habe immer alles richtig gemacht. Ich war immer bei dir, habe alles richtig gemacht. Und da offenbart eigentlich Jesus, wie der Vater ist. Der Vater sagt nämlich, hey, es geht doch gar nicht um richtig und falsch. Dein Bruder ist heute nach Hause gekommen. Und wir müssen doch feiern und uns freuen und fröhlich sein. Und außerdem, alles, was meines, ist dein. Du warst doch die ganze Zeit bei mir. Und alles, was meines, ist dein. Dieses Wort, alles, was meines, ist dein. Ich weiß nicht, ob du das findest. Alles, was meines, ist dein. Da sagt der Vater dem Sohn, guck mal, ich halte vor dir nichts zurück. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was meines, ist dein. Und es offenbart so, dass der Sohn etwas völlig falsch verstanden hat. Der hat etwas völlig missverstanden. Und dass dieser Zorn, dieser Unmut, der kommt dann heraus. Statt dass er sich freut, dass der verlorene Sohn wieder nach Hause gekommen ist, ist er eifersüchtig und sagt, ich habe nie so ein tolles Fest bekommen. Ich habe nie ein Böckchen bekommen. Und der Vater sagt eigentlich, hey, hättest du jeden Tag haben können. Alles, was meines ist, nein. Wir hätten doch feiern können. Dir geht's doch gut. Ein völliges Missverständnis. Ah, jetzt ruft da jemand an. Müssen wir mal stoppen, Herbert. Mach mal irgendwie finito. Isa, komm du mal. Kannst du dich vielleicht mit dem Handy besser auskennen. Ich werde dort die nächsten Wochen... Isa, kommst du mal da zum... Hast du es geschafft? Isa, kümmerst du dich mal um das Handy da? Das, nein, nein, hier. Das bimmelt da. Wir werden die nächsten Wochen, denke ich, sicherlich noch mehr drüber nachdenken. Ich habe euch mal ein paar Exemplare mitgebracht. Ich mache jetzt Schluss und ich gebe Ferras noch ein bisschen Raum. Wir haben ja letztes Mal auch bis halb gemacht. Wir haben lange gesungen, weil es so, so wichtig ist. Wir haben hier den Golgatha-Bundesvertrag. Und das ist der neue Vertrag. Und ich möchte noch eins mit euch zurücklassen, dass ihr darüber nachdenkt. Wenn Gott einen neuen Bund schließt und einen neuen Vertrag macht, dann meint er, okay, ab jetzt gilt dieser Vertrag. Der, den ich auf Golgatha geschlossen habe. Und jetzt denken Leute immer wieder darüber nach und sagen, ja, aber die 10 Gebote sind doch wichtig. Die 10 Gebote gehören hierzu. Sorry, ich will hier niemandem zu nahe treten, aber die 10 Gebote standen hier drin. Hier auf den Schnipseln. Die 10 Gebote hat Gott Mose am Sinai gegeben für sein Volk Israel. Und hat gesagt, wenn ihr das tut, und da kamen noch, wie gesagt, neben den 10 kamen noch 603 andere dazu. Und da hat Gott gesagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Jetzt hat Gott einen neuen Vertrag geschlossen. Und jetzt, ich mache euch Mut, da auch selber drüber nachzudenken. Fragt euch mal, was sind eigentlich hier die Vertragsbedingungen? Das ist eine interessante, spannende Bedingung. Was ist eigentlich das, was du tun sollst? Ich habe das mal so beschrieben. Ich lese euch mal vor, das ist nur eine Fassung von mir. Vertragsinhalt. Der Geschäftsführer, fängt mit ihm an, opfert seinen einzigen Sohn am Kreuz von Golgatha und bezahlt dort die Strafe für jede Sünde, jedes Versagen und jedes Fehlverhalten aller Bundespartner. Außerdem nimmt er am Kreuz jeden Fluch und jede Krankheit auf sich selbst. Der Geschäftsführer schenkt jedem, der von Herzen an die Macht des Blutes von Jeschua glaubt, Vergebung der Sünden, ein neues Herz, die Gotteskindschaft und das ewige Leben. Jeder, der glaubt und getauft wird, bekommt zusätzlich auch noch die Gabe des Heiligen Geistes zugesichert. Die Bundespartner müssen im Gegenzug, das ist auch nicht ganz ohne, alles aufgeben, was sie haben und ihr altes Leben beerdigen in der Taufe. Täglich Nein zu ihrem Ego sagen und stattdessen aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wandel im Geist. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst täglich. Täglich bereit sein, von Jesus zu lernen, sich knuddeln und beschenken zu lassen und sich von seiner Liebe umgestalten lassen, um ihm in allem immer ähnlicher zu werden. Also nochmal zusammengefasst, ich glaube, es gibt etwas, was wir tun müssen. Kurz gefasst kann man auch sagen, Paulus sagt zum Beispiel, Glaube an den Herrn Jesus ist die kürzeste Variante, so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist Apostelgeschichte 16, ganz kurz. Jetzt sagt man ja, ist Glaube denn genug? Jesus sagt in Markus 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wurde viel gesprochen, die Taufe ist nicht heilsnotwendig, aber sie ist sehr, sehr sinnvoll. Ja, sie ist sehr, sehr sinnvoll. Wir können sie empfehlen. Das ist ungefähr so, wie sich zu waschen, wenn man als verlorener Sohn nach Hause kommt und du kriegst neues Gewand geschenkt, du musst dich einmal waschen lassen. Amen? Ja. Das heißt, und Petrus sagt das, glaubt an den Namen des Herrn Jesus, lasst euch taufen und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, was ist, was wir tun müssen, um den Vertrag zu erfüllen? Wir müssen an den Namen Jesus glauben. Wir müssen an den Namen Jesus glauben. Und wir müssen dieses Geschenk annehmen, das Geschenk des ewigen Lebens. Wir müssen die Gnade Gottes annehmen. Wir müssen, das ist das Einzige, was wir eigentlich tun können, seine Liebe, sein Geschenk, seine Vergebung annehmen. Und wenn man das wirklich tut im Glauben, dann kommt das Blut von Jesus, reinigt dein Herz, wäscht dich komplett weiß und dann entsteht ein Raum, wo der Heilige Geist kommen kann und du in einem neuen Leben leben kannst, als neue Kreatur. Du wirst von Neuem geboren und du bist in einem völlig neuen Leben. Ja, ich habe das versucht, mal mit diesen Verträgen hier deutlich zu machen, um klar zu machen, ich habe mir das auch selber so vorgestellt, wenn ich jetzt einen neuen Mietvertrag habe und dann komme ich ab und zu mal und sage, ja, aber der alte Vertrag war doch auch gut. Der war doch schön. Dann sagt der Vermieter, ja, schön, schön, dass du den schön fandest, aber der zählt nicht mehr, oder? Innerhalb eines Vertrags. Natürlich kann ich sagen, das ist doch toll gewesen, dass da steht, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht Ehe brechen. Natürlich. Aber der Gott, dem wir dienen, Jesus, der hat, als die Ehebrecherin kam und das Gebot gesagt hat, sie muss gesteinigt werden, hat Jesus gesagt, nein. Genau. Jesus hat auch da das Gebot gebrochen und hat gesagt, nicht das Gebot, sondern es gibt ein anderes Ziel, die Liebe. Die Liebe. Ich möchte sie befreien, dass sie eine Liebhaberin Gottes wird. Das ist sein Ziel. Jesus möchte Menschen dazu befreien, dass sie Liebhaber Gottes werden. Und deswegen sagt er, die Gnade hat über das Gericht triumphiert. Gott hat mir mal folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, für Gott ist es gerecht, gnädig zu sein. Für Gott ist es die Gerechtigkeit, gnädig zu sein. Für Gott ist es gerecht, Sünde einfach zu vergeben. Weil er das so entschieden hat im neuen Bund, ich will Sünde nicht mehr zurechnen. Und wenn das hier drin wirklich ankommt und wir wirklich Liebhaber Gottes werden, dann werden wir nicht mehr sündigen. Jetzt musst du kommen, Ferras, und das Zeugnis bringen. Okay. Es ist zu viel, was du hast. Okay. Gar nichts? Okay. Okay, dann mache ich noch kurz zu Ende. Für Gott ist es gerecht, gnädig zu sein. Und jetzt kommt diese Frage bei dem Thema neuer und alter Vertrag. Dann mache ich mal so weiter. Es kommt dann häufig, ja, wenn du jetzt sagst, Christian, wir leben nur in dem Vertrag, wir müssen nur einfach an Jesus glauben. Dann kommt die Frage, kann ich dann machen, was ich will? Dort steht in Römerbrief Kapitel 6, sollen wir denn jetzt sündigen, weil die Gnade über uns herrscht? Sollen wir jetzt, können wir deshalb sündigen? Sollen wir sogar sündigen, damit die Gnade umso größer wird? Mehrfach stellt Paulus die Frage. In Römer 5 am Ende 21 sagt er, denn wo die Sünde groß war, ist die Gnade umso mächtiger geworden. Ich meine, es fängt sogar der Römer 6,1 damit an. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? So nach dem Motto, juhu, wir sündigen fröhlich, weil Gott ist so gnädig. Natürlich nicht. Was ist das Ziel des neuen Bundes? Das Ziel, warum hat Gott diesen Bundesvertrag gemacht? Er hat gesagt, ich, der ewig treue Gott, will mich mit dir verloben. Und meine vollkommene Treue, die steht. Und in diesen Bund, wo ich immer treu bin, nehme ich dich mit hinein. Und sage ich, und unser Gott sagt zu uns, ich will dich lieben in guten und in schlechten Tagen. Ich will dir zeigen, wie Treue aussieht. Und seine Treue bewirkt in uns, dass wir mit Treue reagieren. Und das ist, was ganz normal passiert, wenn du verstehst, dass einer, der mich wirklich, wirklich, wirklich liebt, dann will ich ihm ja nicht mehr wehtun. Wenn du das wirklich verstanden hast. Und die allermeisten Christen, viel zu viele, sage ich mal, die beschäftigen sich damit, dass Gott für sie nicht ihr Liebhaber ist, ihr Geliebter, sondern sie denken, das ist der Boss, der ganz oben in der Firma. Eigentlich darf ich nie in sein Geschäftszimmer gehen. Einmal im Jahr darf ich mir vielleicht mich blicken lassen, aber da ganz oben sitzt der Boss, das ist Gott. Und dann gibt es seinen Club, das ist die Gemeinde Jesu. Und ich muss es irgendwie schaffen, dass ich es halbwegs auf die Reihe kriege und dass mich hier keiner von den Mitarbeitern anmacht. Ja? Und mit diesem Stil unterwegs sind, ich möchte keinen Ärger kriegen von dem da oben. Das sind auch Christen. Oft wurde ich gefragt, ja, ist dies oder jenes erlaubt? Darf ich denn ins Kino gehen mit Jesus? Weißt du, darf ich den Film oder den Film? Dazu haben wir den Heiligen Geist. Die Frage ist nicht, darf ich dies oder jenes, sondern die Frage, die du eigentlich stellen solltest, ist, was macht meinem Geliebten Freude? Die stellst du automatisch, wenn du verliebt bist. Was mache ich denn gerne? Also, ich habe mir so gedacht, wenn jetzt Doro mir sagt, weißt du, Dienstag früh, da haben wir frei, ich lade dich zum Frühstück ein, wir fahren mal in irgendein tolles Café. Und ich würde sagen, wow, gute Idee. Das ist doch für mich nicht anstrengend. Ich lasse mich sehr gerne zum Frühstück ein oder ich lade dich zum Frühstück ein. Zeit zu verbringen. So stellt sich Gott das vor, Zeit zu verbringen mit ihm. Und die Frage ist, Herr, wie kann ich mit dir in Gemeinschaft leben? Wie kann ich mit dir zusammen sein? Okay, ihr Lieben, ich mache mal Schluss. Ich mache jetzt noch einen Hinweis. Ich habe ein Video schon veröffentlicht auf YouTube. Ich habe es auf WhatsApp schon rumgeschickt. Bei einigen ist es angekommen. Schaut es euch an. Gesetz oder Gnade? Bei YouTube, wer da Zugang hat, müssen Christen die Tora halten? Könnt ihr Teil 1 anschauen und wir werden noch mehr davon veröffentlichen.